Berlin-Baku.
Unsere ambitionierte Fahrradreise.
Okay, ja, yeah, just start.
Hallo, herzlich willkommen. I'm Sarantos.
And in Greek?
Καλώς ήρθατε, είμαι ο Σαράντος.
Okay, also wie ihr hört, wir sind jetzt in Athen in Griechenland angekommen und herzlich willkommen auch von uns bei unserer neuen Podcast-Folge.
Es ist 11:30 und wir haben noch nicht die Wohnung von unserem Couchsurfing-Host verlassen und Charlotte wollte unbedingt jetzt, bevor wir losgehen, noch eine Podcast-Folge aufnehmen, obwohl ich eigentlich gerne losgegangen wäre.
Aber weil ich das nicht so stressig finde, weil manchmal dann kann nicht so richtig Zeit ist für den Podcast, wenn wir unterwegs sind und deswegen dachte ich, es ist besser, wenn wir es erst aufnehmen und dann losgehen.
Und so machen wir es jetzt.
Ja, das letzte Mal haben wir euch aus Ankara berichtet. Und es sind noch so jetzt Sachen dazwischen passiert, bevor wir jetzt dazu kommen, wie wir nach Griechenland, nach Athen gekommen sind, die wir nochmal so, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, so zurückgreifend erzählen wollen.
Ja, vielleicht erstmal noch kurz was zur Aufnahmesituation. Wir sitzen hier eben bei unserem Couchsurfer Sarantos auf dem Balkon. Man hört hier Autos vorbeifahren.
Mopeds vor allem. Und die Nachbarn
hört man. Es gibt hier sehr viele Mopeds.
Ja, eins zum Beispiel.
Also,
hier.
Ihr könnt euch so fühlen, als würdet ihr jetzt am, wie viel Oktober ist heute?
20. Oktober.
Am 20. Oktober hier bei angenehmen 23 Grad auf einem Balkon in Griechenland sitzen und ja.
Den Nachbarn zu hören. Ja, die erste Sache, die wir noch so rückblickend erzählen wollten, hat mit Aserbaidschan zu tun, also unserem Endziel. Wir hatten ausgewählten Leuten haben wir das Video geschickt. Ich hatte es auch auf Instagram versucht zu posten, aber man kann halt, ich habe es nicht geschafft, einen Link dazu zu machen. Also ihr könnt es euch nochmal anschauen. Du kannst das ja vielleicht auch verlinken in der Beschreibung, damit die Leute wissen, um welches Video es sich handelt. Und zwar gibt es ein Video von uns, was sich auf YouTube finden lässt, was auf Aserbaidschanisch ist. Und das ist ein kurzer Beitrag von einem unabhängigen Medium, ein Internetmedium aus Aserbaidschan. Können kurz dazu.
Also eigentlich ist es von quasi einem Ableger von Radio Free Europe, was vielleicht der ein oder andere kennt.
Ja, die sind einigermaßen unabhängig und frei und deswegen in Aserbaidschan auch komplett blockiert. Also irgendwie diese Journalisten, die wir getroffen haben, konnten ja schon auch irgendwie arbeiten, aber
man kann es in Aserbaidschan nicht empfangen.
Ja, und so.
Wobei unabhängig, das ist halt von den USA finanziert, ne?
Sag ich einigermaßen unabhängig. Und so wie die gedreht haben, ist auch so zweimal Polizei vorbeigekommen, hat gefragt, was die da drehen.
Aber es war dann auch kein Problem. Ich meine, es war halt ein kleiner Beitrag über uns, wie wir halt Fahrrad gefahren sind, insofern.
Und auch absolut unkritisch, na, abgesehen von unseren Beschwerden über Drängler in der U-Bahn. Aber ja. Wir wollten ganz kurz was zu der Entstehungsgeschichte sagen, weil das halt schon irgendwie auch ziemlich witzig war. Also es ist zustande gekommen über eine Bekannte von mir, die ich in Berlin getroffen habe und die hatte ich dann, also die ist Aserbaidschanerin und selber in der Szene vernetzt. Und wir hatten das gar nicht so viel gesagt, als wir in Aserbaidschan waren, aber das Land ist halt wirklich nicht besonders frei, vor allem nicht, was Pressefreiheit betrifft. Und sie ist halt in der Szene ein bisschen vernetzt und sie hatte mir dann auch erzählt, ich weiß gar nicht, ob sie selber betroffen hat oder nur ein Freund, dass sie auch bespitzelt worden sind. Also so, dass sie wusste, da ist jetzt einer, der folgt mir den ganzen Tag. Und das fand ich halt schon ziemlich krass, dass das halt auch außerhalb von Aserbaidschan einfach irgendwie ein Bedrohungsszenario praktisch für die Leute ist, die sich da engagieren. Und nichtsdestotrotz macht sie das trotzdem weiter. Und als ich habe ihr dann geschrieben, als wir in Baku waren, so ob sie mir welche Tipps geben oder uns Tipps geben kann, was wir machen können. Und meinte sie, hat sie uns erstmal Tipps gegeben und dann meinte sie ja so, sie hat ja da diese Kontakte und sie war da auch gerade bei denen und sie hat denen halt erzählt, dass wir in Aserbaidschan sind, in Baku, ob wir da nicht Lust hätten, bei so einem Beitrag mitzumachen. Und dann haben wir gleich zugesagt, weil wir das halt ziemlich cool fanden. Und erstmal war ich dann ein bisschen traurig, weil ich dann dachte, sie kontaktieren uns ja gar nicht, aber es kam dann nach ein paar Tagen kam dann doch eine Anfrage in nicht so gutem Englisch, dass wir uns halt für einen Samstag eben um 11 Uhr an der einen Metrostation treffen sollen. Und dann haben wir das halt gemacht und es war schon gleich das erste Missverständnis. Also sie hatten halt irgendwie erwartet, dass wir mit den Fahrrädern kommen. Wir sind davon allerdings ausgegangen, so wenn man sich schon an der Metrostation trifft, dass man dann eben nicht mit dem Fahrrad kommt.
Naja, vor allem bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass sie halt, also ich hatte schon halt explizit gefragt, was machen wir da, und so weiter.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Doch, und wie lange es dauert, so auf was wir uns einstellen sollen. Da hat sie gefragt, ja, nur so, hat sie halt geschrieben, nur so ein paar Fragen, so wie wir in Aserbaidschan gefahren sind und wie uns das Land gefallen hat und wie uns das Essen gefallen hat und so überhaupt, wie wir das Land halt wahrnehmen. Und dass es halt irgendwie eine halbe Stunde oder sowas dauert, oder eine Stunde. Und also, ich erwarte halt schon von jemandem, der als Journalist irgendwie einigermaßen professionell ist, dass er dann, wenn sie sich halt vorstellen, dass wir mit unseren kompletten Fahrradsachen kommen, dann schreibt, bitte bringt eure voll beladenen Fahrräder mit.
Was halt für uns einen einigermaßen großen Aufwand bedeutet hätte, weil wir halt wirklich nicht im Zentrum gewohnt haben und es war schon nicht so ganz einfach, die Fahrräder auf dem Balkon zu boxieren und wir hatten uns dann in diesem Apartment ziemlich breit gemacht. Also,
und Baku war wirklich nicht besonders fahrradfreundlich?
Nein, wirklich nicht. Auf jeden Fall hatten wir sie da nicht mit und sie waren so ein bisschen enttäuscht. Und na, auf jeden Fall haben wir uns dann da direkt vor der Altstadt, ist so ein Philharmoniepark, und da saßen wir dann. Und ja, die Kamera war auf jeden Fall ziemlich professionell. Aber das Problem war halt, also sie konnten halt wirklich, wirklich nicht gut Englisch, beziehungsweise eigentlich kann man fast nicht sagen, dass sie Englisch konnten. Die Fragen hatte sie sich halt vorher aufgeschrieben, aber es war halt auch so, dass sie auch keine Rückfragen stellen konnte. Ich hatte auch
also im Grunde hätten sie uns die Fragen halt schriftlich aushändigen können und wir hätten dann auf Englisch was dazu gesagt.
Ja, und ich hatte halt auch stark das Gefühl, dass sie gar nicht unsere Antworten versteht. Auf jeden Fall habe ich habe versucht, langsam zu sprechen und nicht so, auch gar nicht so viel zu erzählen, aber es war ein bisschen schwierig. Und so, dann meinten sie, ob wir uns denn nicht irgendwie abends, also nachmittags um 5 oder 6 nochmal bei uns in der Nähe treffen könnten mit unseren Fahrrädern. Und das hat dann schon nicht so gut in den Kram gepasst, aber...
Weil diese ganze, das hatte schon insgesamt irgendwie länger gedauert.
Ja, es hatte alles sich so gezogen und dann dachten wir so, okay, aber wir wollen ja eigentlich gerne da jetzt mitmachen. Und haben wir dazu gesagt und dann irgendwie... hatten uns dann schon von denen verabschiedet, so, das war schon alles aufgenommen da im Philharmoniepark und dann kamen die dann doch nochmal oder haben uns geschrieben, so, ob wir denn nicht diese Fahrradaufnahmen mit Mieträdern am Boulevard machen wollen. Also der Boulevard ist halt da direkt am Kaspischen Meer entlang und da kann man eben Fahrräder mieten und dann dachten wir so, okay, dann haben wir das abgehakt, dann lassen wir das, machen wir das halt jetzt. Und es hat dann sich nochmal irgendwie ewig hingezogen, bis wir die dann wieder getroffen haben. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie ein bisschen kompliziert. Dann waren wir bei diesen Mieträdern. Das war, ich fand es absurd teuer.
Unfassbar. Wie teuer waren das?
3 Monate, glaube ich.
Also 1,50. Also an sich vielleicht sogar okay. Es gab halt auch extrem viele Fahrräder, wo man sich jetzt aussuchen konnte. Aber ich habe halt noch nie so schlechte Fahrräder irgendwo gesehen, wo man Geld dafür bezahlen sollte. Also die hatten, irgendwie haben sie halt überall die Bremsen rausgemacht. Es gab nur Rücktritt.
Es gab Rücktritt, ja.
Aber man hat ja halt schon gesehen, da waren halt eigentlich mal noch mal Vorderbremsen, die haben sie irgendwie abgemacht. Mhm. Dann, also bei mir ist fast die Pedale abgegangen. Irgendwie war auch alles nicht so richtig angeschraubt. Die Reifen waren nicht aufgepumpt. Also
die Kette verrostet und der Lenker war mega verbogen bei mir. Ich saß die ganze Zeit total schief auf diesem Fahrrad. Na, aber das Witzige war, oder das ist nicht witzig, aber wir hatten euch ja schon berichtet, dass wir vor allem Männer oder eigentlich eher Jungs auf Fahrrädern gesehen haben. Und hier hatten wir dann auch mindestens 2 Pärchen gesehen, die sich ein Fahrrad gemietet hatten. Und wo dann der Mann der Frau versucht hat, das Fahrradfahren beizubringen, aber auch so eine, wo ich dann dachte, so, oh Gott, diese arme Frau.
Allein schon mit dem Fahrrad.
Ja, genau, das ist halt irgendwie so echt nicht so einfach.
Ich habe mich schon nicht so mega sicher auf dem Fahrrad gefühlt und ich kann eigentlich ganz gut Fahrrad fahren.
Ja, also das war, dort hatten wir diese jungen Frauen, sie waren alle jünger als wir, da haben wir echt leid. Es wäre mir auch echt unangenehm, da so vor aller Leute Fahrrad fahren zu lernen. Aber ja, dann haben wir halt dann noch Fahrradfahraufnahmen gemacht und so, wir hatten uns halt irgendwie wirklich erhofft, wir könnten dann noch ein bisschen mit diesen Journalisten reden über ihre Arbeit, weil das ja wirklich super spannend ist, was sie da machen. Aber das ging leider gar nicht, also wegen der Sprachbarriere. Aber es war schon eine interessante Erfahrung und wir haben uns auch gefreut, dass das Video dann auch zustande gekommen
ist. Und das ist eigentlich auch ganz gut geworden.
Ja, also ihr könnt euch das gerne anschauen. Ich weiß nicht, ob man das so findet, wenn man es googelt, aber Jan wollte...
Ich glaube nicht.
Ja, du machst es einfach in die Beschreibung mit rein oder so. Also, oder ihr schreibt uns, wenn ihr es gerne sehen wollt. Das ist so viel zu diesem Punkt. Wir wollen noch eine Sache oder 2 Sachen ergänzen zum Thema Türkei. Und eigentlich sogar das auch noch. Also es sind vielleicht 3 Punkte. So in den deutschen Nachrichten ist im Moment, ich weiß nicht, wann ihr euch diesen Podcast anhört, aber so jetzt Mitte, Ende Oktober ja sehr groß ist mit diesem Militärgruß mit den türkischen Fußballspielern und dass das halt von deutschen Nationalspielern geliked worden ist.
Also und insgesamt erstmal der, was auch immer, nennen wir es Einmarsch, Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien. Wollen wir das kurz zusammenfassen, um was es da geht? Oder
ich würde das mal unterstellen, dass die Leute das googeln können.
Gut, googelt sonst Türkei und Nordsyrien.
Also, weil ich eigentlich jetzt nicht so mega viel darüber reden sprechen möchte. Ich möchte eigentlich nur, also es ist ja irgendwie dann mal wieder ziemlich hochgekocht mit den deutschen Nationalspielern und diesem Bild auf Instagram.
Also das kann man, das hat jetzt vielleicht nicht jeder verfolgt.
Ja.
Also die türkische Fußballnationalmannschaft hat jetzt seit dieser Offensive in Nordsyrien 2 Fußball-Länderspiele gehabt in der EM-Qualifikation. Und bei beiden Spielen haben sie als Torjubel alle zusammen den türkischen Militärgruß gemacht, was insgesamt natürlich irgendwie erstmal Unterstützung symbolisieren soll den eigenen Soldaten, was aber auf jeden Fall gegen die UEFA-Regularien widerspricht, die politische Symbole und Aktionen verbieten. Und das wurde halt eben als politisches Symbol interpretiert. Und Charlotte hatte ja ganz viele türkische Instagram-Freunde jetzt.
Das stimmt überhaupt nicht. sind vielleicht höchstens 10 insgesamt. Und davon sind, vielleicht sind es auch 15, aber mindestens 5 sind die, irgendwie Schwestern oder Schwägerinnen aus der kurdischen Familie, die natürlich nichts dergleichen posten, logischerweise. Ich habe aber auch ein paar Instagram-Freunde, also es sind auch Leute, die wir tatsächlich getroffen haben. Das sind jetzt nicht irgendwie Leute, die mir einfach so folgen. Und ich sehe das halt auch bei denen in den Stories, die haben das halt auch geliked und oder geteilt, nicht geliked, geteilt und andere Sachen noch hinzugefügt. Und das sind also halt Leute, die wir getroffen haben, die waren total normal, die waren nicht nationalistisch, also so dass sie waren einfach wirklich ganz normal freundliche Menschen, niemand, der irgendwie die ganze Zeit nur in Türkei-Fladen rumlaufen oder...
Also es waren jetzt nicht so die übermäßig säkulären Leute, um die es jetzt geht, die wir getroffen hatten.
Ja, aber es waren halt wirklich einfach ganz normale Menschen von der Straße, die halt zu uns super nett waren. Also, den Punkt ist, den ich irgendwie interessant finde, dass es aus unserer Sicht halt einfach für die Türkei ganz normale...
Also das waren keine Leute, die uns irgendwie ungefragt erzählt haben, wie toll sie irgendwie den Präsidenten finden oder dass sie... Also mit denen haben wir einfach nicht über Politik geredet, weil es halt für die kein relevantes Thema war.
Ja, und das, was sie dann geteilt haben in ihren Stories, also diese Bilder von der türkischen Nationalmannschaft, das ist würde ich sagen, ist Mainstream türkische Meinung. Also natürlich gibt es Leute, die dagegen sind und es gibt halt wirklich viele Türken, die säkular denken, die Erdogan nie mehr wählen würden und die total dagegen sind. Aber Erdogan ist mit einer Mehrheit gewählt worden und für diese Mehrheit sind solche Meinungen halt total normal. Und ich finde, es kommt in der Debatte in Deutschland oder was wir davon mitbekommen haben, so ein bisschen zu kurz. Dann wird halt, ich möchte das jetzt nicht total breit treten und irgendwie deutsche Nationalspieler in Schutz nehmen für nicht überdachte Handlungen in den sozialen Medien. Aber ich finde, das könnte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass es einfach wirklich eine ganz normale Meinung ist, die sie da, also für türkische Verhältnisse normale Meinung. Wie gesagt, es gibt viele Türken, die das überhaupt auch nie im Leben so machen würden. Aber das wollten wir noch kurz dazu sagen.
Ja, und wir hatten jetzt also, ohne dass wir jetzt hier uns irgendwie auf die Seite der Türken schlagen wollen, hatten wir halt schon das Gefühl, gerade wenn wir jetzt in den deutschen Medien die Berichterstattung dazu verfolgt haben, dass es doch einigermaßen einseitig ist. Also dass es durchaus, also natürlich kann man sagen, wenn es gegen Krieg oder wie auch immer, aber dass es halt einfach ein Thema ist, wo man durchaus auch differenziertere Meinungen zu haben kann, als wir es in den deutschen Medien gelesen haben.
Ja, aber ich glaube, da können wir das jetzt auch drauf beruhen lassen. Zu dem Thema, das kann man noch ganz kurz sagen.
Ja.
Wir hatten ja
dann müssen wir eigentlich mal erzählen, erstmal, wie wir weitergefahren sind.
Nee, ich finde, das kann man ganz kurz sagen. Letzte Folge hatten wir nochmal irgendwie so erzählt, so dass es uns ja in der Türkei und Aserbaidschan halt sehr gut gefallen hat. Und ich habe auch dazu gesagt, dass ich jetzt nicht weiß, wie es wäre, wenn ich alleine gewesen wäre, alleine als Frau. Und wir haben jetzt eine alleinreisende Frau getroffen, ungefähr unser Alter, die aus der Türkei gekommen ist und...
geflüchtet.
Nach Griechenland geflüchtet. weil sie sich total unwohl gefühlt hat und vor allem schlechte Erfahrungen mit türkischen Männern hatte. Sie hat uns jetzt nicht genau erzählt, was da im Detail vorgefallen ist, aber ich möchte jetzt einfach nur sagen, so, das war halt unsere Wahrnehmung, die wir in der Türkei hatten. Sie als blonde, junge Frau,
Alleinreisende,
hat halt eine ganz andere Aufmerksamkeit erregt bei Männern und es war ihr sehr, sehr unangenehm. Sie meinte, sie ist nicht mehr aus ihrem Hotelzimmer rausgegangen. Sie hatte auch schlechte Erfahrungen mit so Hotelrezeptionisten. Also sie hat sich einfach sehr unwohl gefühlt. Und eigentlich wollte sie ursprünglich von Izmir nach Baku fliegen und den Flug hat sie jetzt auch gecancelt. Also das möchte sie jetzt auch gar nicht mehr machen. Ich bin mir sicher, dass man auch als alleinreisende Frau in der Türkei und in Aserbaidschan Spaß haben kann, aber natürlich muss man sich halt bewusst sein, dass man gewisse Aufmerksamkeit erregt und gewisse Situationen einfach vermeiden. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was bei ihr war und ich möchte jetzt auch, also man sollte auch nicht die Männer in Schutz nehmen, aber ja.
Ich weiß auch nicht, wie sie sich gekleidet hat in der Türkei. Ich habe, also wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, als alleinreisende Frau in der Türkei sich anzupassen an die Kleidungsgepflogenheiten, also zumindest irgendwie eine lange Hose.
Ich habe auch keine lange Hose an.
Ja, du bist doch nicht alleinreisend gewesen.
Ja.
Also man muss jetzt sicherlich kein Kopftuch tragen, wobei das wahrscheinlich auch helfen kann. Aber dass man sich halt einfach zurückhaltend kleidet, einfach so, wie es halt dort, wo man ist, halt üblich ist. Ich glaube, das macht es schon ein bisschen einfacher.
Ja.
Aber grundsätzlich scheint es halt schon so zu sein, dass das Bild, was viele türkische Männer über europäische Frauen haben, ist, dass sie halt deutlich freizügiger sind.
Was halt auch stimmt.
Als türkische Frauen, was vielleicht stimmt. Dass sie aber dann halt so verbunden mit dem, ja, die kann ich ja jetzt auch irgendwie anmachen und das ist ja
halt
jetzt
nicht.
Auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich die irgendwie anfasse oder...
Die will das ja auch, nur was halt definitiv nicht stimmt.
Wobei man natürlich jetzt auch einschränkend sagen muss, das sind halt garantiert auch nicht alle türkischen Männer, aber halt der Anteil ist größer als anderswo.
Ja. Dann noch eine allerletzte lustige Geschichte, die wir in der Türkei erlebt haben, die wir noch nicht berichtet haben. Wir waren in einem Lunapark, also so einem Vergnügungspark, der so dauerhaft installiert ist. Da war nicht so viel los. Aber was das Witzige war, dass Jan plötzlich meinte, guck mal, da sitzt so ein Tuch. Also Tuch ist für uns, so nennen wir die voll verschleierten Frauen, die so schwarz gekleidet sind mit Niqab.
Meistens arabisch.
Aber die war garantiert keine Araberin. Auf jeden Fall dieses Tuch saß allein, also ohne männliche Begleitung in so einem Karussell und hatte sichtlich großen Spaß dran. Und wir haben sie dann ein bisschen beobachtet. Sie ist dann ausgestiegen und zu einem jungen Mann gegangen. Wir sind uns relativ sicher, dass das Mutter und Sohn war. Der junge Mann sah sehr gelangweilt und genervt aus. Aber sie ist dann auf jeden Fall wieder ins nächste so Karussell eingestiegen.
Also jetzt wird es hier sehr laut, hier ist jetzt viel Verkehr und irgendwer kriegt sein Moped nicht ordentlich an.
Warte mal, aber ich glaube, jetzt geht's schon.
Ja, das ist halt schon ein bisschen nervig, glaube ich, mit diesem, jetzt passiert was.
Ja, also das fand mir halt einfach sehr witzig, dass eine voll verschleierte Frau, die ja offensichtlich einen sehr konservativen Islam lebt, dann aber trotzdem Spaß hat, im Vergnügungspark Karussells zu fahren.
Und man auch muss halt sagen, war, ne? Also wir haben ja jetzt schon manchmal über diese voll verschleierten Frauen gesprochen. Das, also zum einen ist es halt einfach ganz... Oh, zum einen ist es halt einfach ganz nett anzusehen, wenn diese Tücher in Bewegung kommen, weil die halt wirklich in Bewegung halt sich, wie sagt man das, durch die Lüfte schwingen. Und in einem Karussell ist halt eben sehr viel Bewegung. Andererseits ist aber halt auch interessant, weil man, also in Berlin sieht man ja recht wenig von diesen vollverschleierten Frauen. Und da hat man halt wirklich immer, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt in irgendeiner Folge, halt immer das Gefühl, die sind so...
Die dürfen
im Grunde nicht alleine raus und so weiter. Und in der Türkei sieht man die halt schon und dass sie halt auch irgendwie einfach normale Sachen machen. Das ist halt eigentlich auch ganz nett, weil man sie halt viel mehr auch als Menschen wahrnimmt und nicht so als Tuch.
Ja, wir hatten wir große Freude mit diesem Tuch. Ja, also das reicht jetzt aber auch wirklich zum Thema Ankara. Jetzt kommen wir aber endlich zu unserer Busfahrt.
Ich hätte ja noch über das Gefängnis erzählt.
Ach so, das habe ich schon vergessen. Ja, dann erzählst du den Schweizern und so.
Also wir waren in Ankara, waren wir unter anderem auch in einem ehemaligen Gefängnis. Ich bin jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber es ist sozusagen...
Ja, das war bis 2003 oder 2006, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, war es tatsächlich noch ein Betrieb. Und das war ein normales Gefängnis, auch für politische Gefangene, aber auch für ganz normale Häftlinge.
Und es gab halt die Infotafeln waren alle nur auf Türkisch. Und irgendwann hat uns jemand angesprochen, der Deutsch gesprochen hat. Und ich dachte erst, der spricht irgendwie...
Hat einen komischen Akzent.
Aber es war also offenbar halt jemand, der türkischen Hintergrund hatte. Und der war wahrscheinlich nur, hat irgendwie mal ein paar Jahre in Deutschland gewohnt und ist dann wieder zurück. Naja, stellt sich raus, er wohnt mit seiner Familie in der Schweiz. Also war halt eher so schweizerdeutscher Akzent.
Ja.
Und das war aber sehr nett, weil er und seine Frau haben uns da fast schon eine kleine Privatführung gegeben noch und uns halt alles Mögliche darüber erzählt.
Ja.
Haben wir unter anderem gelernt, dass also es gab halt so einen riesen, eigentlich so einen riesen Schlafsaal dort. Oder es gab
nicht,
mehrere,
nicht, genau, mehr
aber halt so, wo, sagen wir mal,
die waren auch nicht so, wenn du riesen
30 Schlafsaal Stockbetten drin standen.
Ja, das passt besser. Du darfst, bei riesen Schlafsaal denkt man so an 100 Stockbetten.
Also 30 Stockbetten finde ich eine ganze Menge. Und haben uns auch erzählt, dass sie sich da, dass sich da Häftlinge auch umgebracht haben. Einfach um...
Nein. Sie wurden umgebracht. Da gab es einen Häftling, der die anderen getötet hat.
Nur einen. Ich dachte, es gab mehrere.
Ich weiß es nicht, aber wenn du sagst... Das ist der Schrottsammler, der hier gerade vorbeigefahren ist. Nein, es gab einen Häftling, der zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, der dann, weil das so überbelegt war, angefangen hat, andere Häftlinge zu ermorden.
Und der ist offenbar halt auch nicht in einer irgendwie Isolationshaft gebracht worden.
So. Ja. Und ich fand auch interessant, dass man das... So, die konnten da relativ frei sich bewegen und Tee trinken und Sachen machen, aber natürlich so... Der Stärkste hatte halt das Sagen und ich glaube, schwache Leute hatten da halt nicht so viel zu melden.
Ja.
Okay.
Gut.
Wir waren jetzt zur Busfahrt von Ankara nach Tschechien, weil wir waren ja eigentlich...
Unerfreulich.
Wir waren erstmal recht optimistisch gestimmt, weil das ja von Baku nach Ankara so gut geklappt hatte und dieser Busbahnhof in Ankara ein Traum ist, also im Vergleich zu diesem... Naja, ich will jetzt nicht mehr so viel zum Busbahnhof in Baku sagen, aber den fand ich echt schrecklich.
Der Ankara ist halt viel größer, viel übersichtlicher, aber es sind doch viel mehr Menschen da.
Ja, aber es ist wie ein Flughafen. Also funktioniert auch so wie ein Flughafen. Und das ist, Flughäfen sind ja schon einigermaßen übersichtlich. Und wir sind da angekommen, waren noch eine Stunde zu früh, weil wir irgendwie um 23.15 Uhr abfahren sollten. Und irgendwie, wir hatten dann auch nichts mehr zu tun. Und dann waren wir da und standen da rum, haben gewartet und dann irgendwie kamen dann auch so Busse, die dann für 23 Uhr abfahren sollten, waren die schon da, ne? Und wir sagen so, unser Bus ist aber noch nicht da, wir haben den noch nicht auf der Abfahrtafel gesehen, haben wir irgendwie mal rumgefragt und dann kam raus so, ach nee, heute hält der nicht Bussteig 34, sondern 32, wir mussten erstmal dahin. Dann war es halt irgendwie schon ein bisschen knapper. Und dann sind da die ganzen Männer erstmal so halb ausgerastet, wie wir da mit unseren Fahrrädern angekommen sind. Obwohl wir gefragt hatten, als wir das Ticket gekauft hatten. Und dann so, warum wir das Vorderrad nicht abgenommen hätten. Also ja, es hat uns halt niemand gesagt.
Und im Gegensatz zu dem Bus nach Baku war es halt da einfach dann auch nicht so, dass wir noch mega viel Zeit hatten.
Nee, und das war halt so ein Bus, also in der Türkei gibt es das halt, wenn man über Nacht fährt, das sind die 2 und 1 Busse, wo halt nicht, also sonst ist ja auf Bussen so, dass halt ein Mittelgang ist und auf einer Seite 2 und auf der anderen Seite 2 Sitze sind und da ist dann halt nur auf einer Seite 2 Sitze, auf der anderen Seite nur 1 Sitz. Das heißt, man hat insgesamt breitere Sitze und ein bisschen mehr Platz.
Ja, dann war da ein, auf jeden Fall mindestens ein Mitfahrer auch, der ganz gut Englisch konnte, der für uns übersetzt hat. Wo sie dann gefragt haben, ob wir denn die Vorderräder abnehmen können. Denn, also, wir hatten immer weiter gedacht, ja, das wird schon sicher irgendwie auch anders gehen.
Wir haben erstmal gesagt, das würde
schon gehen, aber es dauert halt irgendwie eine halbe Stunde. Wir müssen erstmal das Werkzeug suchen und so weiter. Dann wurde das übersetzt. Und plötzlich kamen dann mehrere Männer mit so Werkzeugkoffern an.
Ja.
Und haben wir direkt angefangen, unsere Räder auseinanderzubauen.
Und was halt mega brutal aus.
So, man hat halt schon das Gefühl, es geht halt nur darum, dass die halt irgendwie reingehen und nicht, dass sie danach noch irgendwie funktionieren. Also, ich meine, es ist halt, eigentlich ist es ja kein großes Ding, halt ein Vorderrad aus dem Rad zu schrauben.
Aber sie haben es halt wirklich einfach so husch-husch gemacht. Also, wir haben uns, also es war halt irgendwie klar, dass da auf jeden Fall irgendwas kaputt gehen wird. Und bei Jan, kannst du auch selber sagen, was bei dir passiert ist?
Also, bei mir ist bei der Gabel die Aufnahme für Schutzblech an der einen Seite halt abgebrochen, was halt nicht durchs Auseinanderschrauben passiert ist, sondern wie sie das halt reingelegt haben in das.
Ich dachte, weil sie das so auseinandergerissen haben.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher im. Okay. Weil das halt dann nicht geschützt ist, die Gabel.
Ja.
Und das ist halt, also ich habe es jetzt so ein bisschen mit Kabelbinder, oder was heißt ich, es hat mir jemand dann am Ankunftsbusbahnhof geholfen, das mit Kabelbinder irgendwie einigermaßen ordentlich zu machen. Aber es ist halt jetzt, also das Schutzblech wird jetzt seine richtige Funktion, glaube ich, nicht so mehr hundertprozentig erfüllen, weil es halt einfach ein Stück verschoben ist. So, es kommt jetzt nicht ans Rad zumindest dran, aber es funktioniert halt auch nicht mehr so richtig als Schutzblech. Und ich kann das halt auch nur reparieren, indem ich mir eine neue Gabel kaufe. Das ist halt schon uncool.
Ja, bei mir haben sie das so abrupt alles rausgerissen, dass vom nahen Dynamo das Kabel halt auch mit rausgerissen.
Na, das Ding ist halt, du musst halt das Kabel, halt dieses Ding halt vorher rausmachen. Und ich wusste halt, dass ich das machen muss. Und ich habe es halt bei mir auch gemacht. Und ich habe es halt bei Charlotte nicht gefunden, die Stelle, weil da bei ihr halt gerade so ein Flaschenhalter auch an der Seite war. Und also das ging halt auch alles extrem schnell, muss man sagen. Ich konnte das halt, ich habe halt schon gesagt, es soll mal aufhören, dass ich das halt suchen kann, aber das haben sie halt nicht gemacht.
Es war halt wirklich, also so gerade auch im Nachhinein, würde ich sagen, es war ein unglaublich übertriebener Stress, den die da gemacht haben. Also wir haben dann auch irgendwann mitten in der Nacht nochmal irgendwie eine ziemlich lange Pause gemacht, wo wir, es war irgendwie auch wieder mal sowas, wo alle Busse auf der ganzen Strecke angehalten haben, wo man irgendwie eine halbe Stunde oder es war mindestens eine halbe Stunde, wo sie auch wieder die Fensterscheiben geputzt haben, weil ich dachte, also so, das hat überhaupt nicht geregnet, das war auch nicht dreckig, so warum müssen jetzt wieder die Fensterscheiben geputzt werden? Und so, man hätte, das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn wir halt irgendwie 2 Minuten länger gebraucht hätten, um unsere Fahrräder da reinzumachen. Aber dann hatten wir da so eine lange Pause und dann, naja, egal, dann sind wir halt auch weitergefahren.
Wobei nochmal, also interessant halt auch insofern im Vergleich zu diesem Bus mit Baku, dass die aber zum Beispiel auch überhaupt kein Geld haben wollten, das war auch nie Thema. Ich meine, die wollen dann, glaube ich, einfach schnell losfahren dann. Das ist halt auch, dass die halt auch schon grundsätzlich irgendwie so einerseits lösungsorientiert waren. Ich meine, die hätten doch einfach sagen können, nö, das geht jetzt nicht.
Ja.
Müsst ihr einen anderen Bus nehmen oder, also das ist jetzt zu spät, sorry. So, halt schon insofern irgendwie lösungsorientiert, als dass sie uns dann ja auch geholfen haben, das Ding auseinanderzubauen. Aber dann halt so, ist jetzt halt auch irgendwie alles egal, reißen wir irgendwie auseinander. So, und aber wir haben dann später auch noch ein Erlebnis gehabt, wo wir dachten, das hat aber gar nichts mit uns zu tun, die sind allgemein so drauf.
Die waren aber auch, also es war wirklich dann komisch, wir waren dann recht früh in Izmir. Genau, und wir, können wir ganz kurz noch sagen, wir dachten die ganze Zeit, so, oh ja, es war halt voll, wir waren irgendwie um 7 oder 7:30 oder so in Izmir und dann sind es nur noch 100 Kilometer bis Çeşme, wo wir hin wollten, weil da unsere Fähre nach Chios, nach Griechenland fuhr. Und um 9.30 Uhr sollte diese Fähre fahren und wir dachten so, oh, das reicht jetzt ja noch locker, es sind nur noch 100 Kilometer, wir sollten das schaffen. Es ist auch Autobahn. Ja, so dachten wir dann. Und dann, aber es waren dann nur noch wenige Leute im Bus, aber die wollten fast alle nicht in Çeşme raus, sondern irgendwie auf dem Weg nach Çeşme. Die sind also dann irgendwie fast jedes Dorf zwischen Izmir und Çeşme angefahren, runter von der Autobahn und haben dann die Person rausgelassen. Dann irgendwann sind sie in einem Dorf gelandet, wo sie noch nie vorher waren, offensichtlich. Da mussten sie erstmal nach dem Weg fragen und dann sind sie irgendwie so einen komischen Schleichweg gefahren.
Also eine schmale Straße. Und irgendwie waren da recht viele so Bäume. Nadelbäume,
ja, und der Bus
die halt
ist schon
recht tief auch da waren. Und der Bus ist halt einfach durchgefahren. Und
plötzlich gibt es einen
lauten
Knall.
Es klingt so, als wäre halt so ein Glas irgendwie runtergefallen oder irgendwie so eine Scheibe kaputt gegangen. Ich dachte erst so, fuck, hoffentlich ist nichts mit den Fahrrädern. Aber war natürlich nichts mit den Fahrrädern, sondern da ist halt oben die eine obere Glasscheibe von dem Bus, also das ist halt so eine Dachluke, so ein Fenster, ja. Ist halt irgendwie kaputt gegangen, weil die da sich da so durchgequält haben. Und dann sind da so Glassplitter runtergefallen und dann sind da so ein paar Tannennadeln reingefallen in den Bus. Und wenn wir weiter gefallen sind, noch mal ein paar mehr Glassplitter reingefallen. Der Bus war halt glücklicherweise nicht mehr voll. Insofern musste da halt dann keiner drunter sitzen. Aber es war denen, irgendwie hatte man das Gefühl, es war denen auch alles so ein bisschen egal.
Ja.
Und also das ist sicherlich auch nicht so günstig, da so eine Scheibe von so einem Bus oben neu machen zu lassen. Aber sie sind da irgendwie so ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie da so
also
durch.
Das war echt
und es war halt
so
ein bisschen komisch, weil halt vorher ging es halt wirklich auch super gut, super schnell voran, wenig Pinkelpausen, schnell auf Autobahn gefahren, schön ruhig alles. Halt bis Izmir und dann war es halt, wir nehmen jedes Dorf mit und fahren halt irgendwie, uns auch egal, wann wir ankommen und ja.
Ja, also wir haben es natürlich nicht zur Schiffsfähre rechtzeitig geschafft, wie ihr euch denken könnt. Wir mussten dann ja auch unsere Fahrräder wieder zusammenbauen und wegen den genannten Zerstörungen, die vorgenommen worden sind von unserer Buskompanie, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Da gab es dann halt auch noch einen netten Mann am Busbahnhof, der hat ja dann schon berichtet, der uns ein bisschen geholfen hat.
Der hat mir erstmal gezeigt, an welcher Stelle ich den Kabelbinder machen muss, weil ich das sonst nicht so ganz optimal gemacht hatte.
Ja, wir hatten keine gemeinsame Sprache, aber er war sehr hilfsbereit, es war sehr nett. Also so viel nochmal zu türkischen Männern, die uns helfen. Es gab dann eigentlich nur noch, es hätte die Option gegeben, abends mit der Fähre nach Chios rüber zu fahren. Also es fahren nur 2 Fähren am Tag oder so von Çeşme nach Chios. Aber dann dachten wir, das bringt dann auch nichts, dann sind wir dann im Dunkeln da auf der Insel, müssen uns noch eine Unterkunft suchen. Und mein Licht war ja kaputt, wie ihr mitbekommen habt. Und dann haben wir eine Nacht in Çeşme verbracht, das ist eigentlich auch ganz nett, so ein Urlaubsort direkt an der Küste.
Eigentlich haben wir dann so ein bisschen rausgefunden, das ist auch so teilweise der Ort für die Reichen und Schönen aus Izmir und Istanbul. Da gab es so einen Teil, wo es so Shops mit so teuren Markenklamotten gab und was gab es noch? Teure Restaurants, aber es gab halt auch genügend Hotels und Sachen halt für normal Reisende wie uns.
Und man konnte schon mal nett baden gehen und es ist halt einfach, also wir haben wieder festgestellt, wie vielfältig die Türkei ist. Wir waren ja vorher noch gar nicht an der türkischen Mittelmeerküste und ich meine, die türkische Mittelmeerküste ist jetzt einfach wie Mittelmeer insgesamt ist, aber so, das war schon irgendwie spannend zu sehen, wie anders die Türkei plötzlich auch wieder ist.
Halt eigentlich sehr europäisch.
Ja. Und was auch krass war, also man war da in einem Restaurant und dann wurde da ganz selbstverständlich Alkohol angeboten.
Gab auch fast keine Frauen mit Kopftuch.
Ja. Ja, so man hat sich nicht mehr
Ich kann mich auch gar nicht an Wurzeln erinnern, aber wahrscheinlich gab es den schon.
Ja, gab es auch, aber nicht so laut. Na, auf jeden Fall haben wir dann am nächsten Tag dann die Fähre nach Chios genommen. Das hat 20 Euro gekostet.
Was und 20 Minuten gedauert?
Nee, 3/4 Stunde.
Ja.
Aber so, also man, was man als erstes dann ja auch gesehen hat, war schon relativ viele Geflüchtete, die in dem Hauptort Chios, der auch Chios heißt, waren. Und
also vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das so genau gesagt hatten, also diese Insel Chios ist deutlich näher an der Türkei als an Griechenland.
Ja, viel, viel näher. Es sind vielleicht so 6 Kilometer.
Und da gibt es halt einige dieser Inseln. Also es ist nicht die am allernächsten zur Türkei ist.
Also es ist nicht wie Lesbos oder Samos oder Kos, die man ja aus den Nachrichten sehr gut kennt. Aber Chios ist auch ab und zu in den Nachrichten. Und so, wir haben 20 Euro gezahlt und das fanden wir eher viel. Aber uns ist schon klar, dass so jemand, der mit dem Schlepper darüber möchte, im Schlauchboot deutlich mehr Zeit und deutlich mehr Risiko auch hat als wir. Und ja, man hat einige gesehen, aber wir haben dann nach unserer Unterkunft nicht in dem Hauptort gehabt und dann gar nicht, also dann konnte man das ganz komplett ausblenden.
Ja, da haben wir echt richtig schön normalen Urlaub gemacht, so kleines Zimmer am Strand.
Ja.
Mit irgendwie, es war auch nicht mehr viel los auf der Insel, was wir gar nicht so richtig verstanden haben, weil es war echt ganz fantastisches Wetter im Oktober, irgendwie so 20 bis 25 Grad. Das Wasser im Meer war halt schon eher kühl, aber fürs Schwimmen eigentlich auch super.
Es ist super, super klar. Also man kann, also gerade für Leute, die irgendwie nicht so gerne im trüben Wasser schwimmen, also man kann da wunderbar, auch es ist wahrscheinlich schon 2-3 Meter tief und man kann immer noch den Boden sehen.
Ja, es ist auch wohl recht bekannt für Tauchen.
Und man kann da wirklich ganz gut Urlaub machen und wir sind auch einen Tag schon mal ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren. Da würde ich auch noch zu sagen, also wir sind dann ohne Gepäck gefahren. So, wir wollten so ein bisschen was angucken. Es ist ziemlich bergig, es ist schon ziemlich anstrengend. Und so sonst, darüber haben wir dann auch wieder Gedanken gemacht. So, wenn wir halt sonst mit dem Fahrrad gefahren sind, hatten wir unser ganzes Gepäck mit. Aber es war halt auch irgendwie klar, wir fahren, um irgendwas zu erreichen. Wir fahren, um unser großes Ziel, Baku, zu erreichen. Und wenn man halt so ohne Gepäck und auch so ein bisschen ohne dringendes Ziel, man weiß so, eigentlich könnte ich ja auch am Strand rumliegen. So, ich muss da jetzt ja gar nicht hinfahren. Dass da bei uns schon so ein bisschen schwieriger mit der Motivation war. Also für die Leute von euch, die uns zuhören und denken so, oh ja, krass, wie man sich da mal motivieren kann auf dem Fahrrad, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man irgendwie so eine Spaßtour macht oder wenn man so wirklich sich überlegt, so ich möchte jetzt mit dem Fahrrad von Berlin nach Baku fahren und ich schaffe das auch. Ja. Also das war für uns auch nicht so die allergrößte Motivation. Am Tag drauf lagen wir auch einfach nur rum. War sehr schön. Ja. Da kann man schon mal gleich was zu diesen Unterschieden, die uns dann plötzlich wieder aufgefallen sind, die aber eigentlich, also auch nochmal in Athen aufgefallen sind.
Ja.
Die, genau, also wir sind jetzt ja wieder in der EU und es fallen uns hier Sachen auf, die euch gar nicht auffallen würden, weil wir einfach so lange in der Türkei, Georgien und Aserbaidschan, also Georgien will ich mal rausnehmen, weil Georgien auch ziemlich touristisch war und auch relativ viele westliche Touristen waren. Die uns jetzt halt so stark wieder auffallen, dass man auch daraus wieder Rückschlüsse schließen kann, so wie es halt eben anders gewesen ist.
Ja, sagen mehr über die Türkei und Aserbaidschan genau. Wahrscheinlich aus als über Griechenland.
Genau. Also was einmal irgendwie krass auffällt, so auch in Athen, so wie knapp manche Frauen bekleidet sind. Ich meine, hier ist es halt wirklich noch warm. So man kann wirklich mit kurzer Hose und Top rumlaufen. Und wir sind das halt überhaupt nicht mehr gewöhnt. In der Türkei gibt es schon manchmal Frauen, die Hotpants tragen, aber die sind dann halt irgendwie sehr geballt eher in Istanbul oder so, aber halt nicht auf dem flachen Land anzutreffen.
Ja, und man, also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber, also man, gerade wenn man jetzt sich vorstellt, man, also uns kam es jetzt halt wirklich so vor, so, ja, das, also, ich meine, Einladung ist jetzt vielleicht wieder ein blödes Wort dafür, aber also, man fragt sich halt schon, warum zeigen jetzt diese Frauen da so viel von ihrem Körper, was wollen die damit bezwecken? Und natürlich ist es hier jetzt eher auch vielleicht normal mit einem Minirock und irgendwie in einem ganz kurzen Top oder vielleicht sogar bauchfrei rumzulaufen. Aber letztlich ist es ja halt auch nur was, wo wir uns halt irgendwie kulturell darauf geeinigt haben. Und in der Türkei hat man sich halt kulturell darauf geeinigt, dass man halt eher längere Sachen anzieht. Und deswegen ist es halt, also letztlich halt auch die Wahrnehmung, wenn man halt mit so kurzer Kleidung die Leute hier rumlaufen, in der Türkei rumlaufen würde, ist halt wahrscheinlich so, wie wenn man jetzt irgendwie in Berlin halt im Bikini rumspaziert. So, yeah. Weil es halt einfach was ist, was halt die Leute als unangemessen kurz finden. Und letztlich gibt es ja keine irgendwie allgemeingültigen Regularien so weltweit, was halt gerade richtig kurz ist und was nicht. Das ist schon, also... Ist mir schon fast teilweise so als unästhetisch aufgefallen.
Ja, und das Krasse ist, dass ich halt, also mir geht's halt auch so, also ich sehe Frauen und denke mir so, wow, krass. Und dann denke ich so, ja, aber eigentlich, also ich habe ja schon berichtet, ich trage eigentlich immer den gleichen roten Rock, der bis knapp übers Knie, also nicht, er geht nicht übers Knie, so vorm Knie, so das Knie ist gerade frei. Ist auch nicht gerade ein langes Kleidungsstück. Und in Deutschland habe ich schon auch wirklich kurze Hosen. Also jetzt nicht super, super kurze Hosen, aber ich habe schon noch... Oh, sorry, ich werde angerufen. Ich gehe gerade nicht ran. Ja.
Sehr professionell. Mein Handy ist im Flugmodus.
Ja.
Meine auch.
Ich sollte vielleicht auch mal in den Flugmodus wechseln. Nicht, dass ich vielleicht nochmal angerufen werde. Also, dass ich eigentlich auch solche Kleidung trage. Aber dadurch, dass ich das jetzt halt auch fast 2 Monate lang nicht gesehen habe, kommt mir das halt auch krass unangemessen kurz vor. Es ist einfach auch so viel zum Thema, wie schnell man sich an andere Sachen gewöhnen kann. Worüber wir uns auch erstmal gefreut haben, aber auch wieder, wo man sich dran gewöhnen muss, also jetzt Thema beendet mit Kleidung, dass das Wasser plötzlich wieder trinkbar ist vom Wasserhahn. So, das war schon, in der Türkei hieß es immer so, ja, eigentlich besser nicht. Also eigentlich geht es ja schon, aber eigentlich haben ja fast keine Türken getroffen, die das Wasser vom Wasserhahn getrunken haben. Und in Georgien hieß es auch wieder, es ging so, aber ich habe das dem Ganzen nicht so geglaubt. Also ich war mir da so ein bisschen unsicher. In Aserbaidschan ging es in den Bergen und sonst halt nicht. Also man hat sich so daran gewöhnt, dass man das Wasser eigentlich immer nur so von den öffentlich zugänglichen Brunnen, Wasserstellen genommen hat. Und hier geht es plötzlich wieder. Es ist cool, aber es ist erstmal so ein bisschen ungewohnt.
Schmeckt halt ein bisschen geklort.
Ja.
Wobei wir gelernt haben, in Chios hat das Leitungswasser auch irgendwie so ein bisschen eigenartig geschmeckt. Also nochmal irgendwie so geklort, nochmal so einen anderen Geschmack. Dass das halt tatsächlich per Schiff vom Festland kommt.
Ich weiß nicht, ob sich das auf...
Das Leitungswasser.
Ja, ja. Also aber so unsere Zimmerwirtin meinte ja auch, dass sie das Wasser eigentlich aus den Bergen hat.
Ja, wahrscheinlich ist da nicht so viel. Das ist halt, das ganze Leitungswasser damit. Weil da regnet es auch im Sommer komplett nicht. Trios.
Sagt, weiß ich nicht, hat das...
Sagt das Klimadiagramm auf Wikipedia.
Und hat auch, die Touristeninfo hat das auch gesagt. Dann auch etwas, also so, wir haben uns so voll dran gewöhnt, also es ist oft so, wenn wir aufs Klo müssen, wir müssen oft beide gleichzeitig aufs Klo oder so, der eine geht aufs Klo und der andere denkt, das ist eine gute Gelegenheit, gehe ich auch aufs Klo. Aber wir gehen nie gleichzeitig, also es geht immer einer zuerst. Und dann,
wir gehen auch nicht auf dieselbe Toilette.
Ja, nein, aber so ist halt immer so, der eine bleibt dann draußen, wartet bei den Fahrrädern oder beim anderen Gepäck, je nachdem, wie wir eben unterwegs sind. Und die nächste, also die erste Frage ist, wenn die Person dann wieder vom Klo kommt, so, und wie ist die Toilette, gibt's Klopapier? Weil es in der Türkei wirklich eigentlich Standard, außer bei den wirklich schönen Tankstellen, wo wir uns immer außergewöhnlich gefreut haben, war es oft so, dass es kein Klopapier gab. Und wir
hatten, halt auch, wie ist es einigermaßen sauber?
Ja. Wir hatten auch immer unser Klopapier, also hat immer mindestens eine Rolle Klopapier, die wir dann mitgenommen haben. So, das haben wir halt am Anfang auf Chios auch gemacht, aber dann kam immer die Antwort so, ja, das ist eine ganz wunderbar saubere Toilette. Und wir müssen uns langsam dran gewöhnen. Also so sauber waren auch die meisten Toiletten. Das war wirklich vor allem so mit dem Klopapier, ob man sich was mitnehmen muss.
Aber ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte mit diesen Toiletten in der Türkei. Also es sind halt in der Regel Lochtoiletten.
Mhm.
Und eigentlich ist so eine Lochtoilette halt schon ganz praktisch. Aber man muss bei Männern die Lochtoilette ergänzen durch ein Pissoir, weil wenn man also in so ein Loch reinpinkelt, ist halt die Distanz, die das Ganze nehmen muss, halt länger als in Pissoir oder eine normale Toilette, was halt dazu führt, dass halt sehr oft daneben gepinkelt wird. Und deswegen, also gab es halt oft nicht noch ein Pissoir dazu und das führt halt dazu, dass dann halt irgendwie der ganze Boden irgendwie voll mit Urin ist.
Aber man kann das ja dann, also da ist ja dann auch immer Wasser, du kannst eigentlich auch mal...
Ja, und dann ist ja der ganze Boden zumindest nass.
Ja, aber das ist ja
und dann kommt jemand mit dreckigen Schuhen rein, dann ist es wieder dreckig.
Aber du setzt dich ja nicht auf den Boden.
Ja, also
ich finde das,
halt
so
find
das so viel besser.
Ich finde das auch gut, aber bei Männern sollte man so ein Pissoir ergänzen.
Hier in Athen hatte ich das aber auch mehrfach gesehen, dass es halt irgendwie eine normale Sitztoilette gegeben hätte, aber die Klobrille hat gefehlt. Und das ist halt für Frauen, das führt zu dem gleichen Ergebnis, zu dem, was Jan eben gesagt hat. Bei Frauen, wenn man sich nicht ordentlich hinsetzen kann, naja, muss ich jetzt nicht unbedingt ausführen. Worüber wir uns auch gefreut haben hier in Griechenland, erstens natürlich, dass wir unsere Handys wieder normal benutzen können, unsere deutschen SIM-Cards.
Was für uns den praktischen Vorteil hat, dass wir beide ein Handy haben, was wir benutzen können. Das heißt, wir können uns beide an unterschiedliche Orte bewegen und dann miteinander telefonieren.
Ja, weil ich das ja vorher nicht hatte. Und worüber haben uns gefreut über so bekannte Produkte oder auch eigentlich überhaupt so, dass Einrichtungen, dass es Cafés gibt, die uns wirklich optisch ansprechen, die wir denken, so, ach, die sieht ja echt mega gemütlich aus.
Aber man ist halt einfach wieder in Europa.
Und auch unser Zimmer auf Chios, das war so schön eingerichtet, aber es war, eigentlich muss man nachher sagen, es war halt standardmäßig hübsch eingerichtet, es war jetzt nicht außergewöhnlich eingerichtet.
Ja, aber in der Türkei hat es oft immer sowas so von so billig gehabt. So was man in Deutschland halt als irgendwie billig betrachten würde. Und nicht so geschmackvoll. Obwohl das da halt der normale Style in der Regel war.
Und ja, es gibt dann auch wieder Bioprodukte im Supermarkt, die auch irgendwie teilweise, also in Chios gab es auch welche, die wirklich auf Chios hergestellt worden sind, so irgendwie regional, Bio und sonst was, wo man dachte, ach ja, ist ja irgendwie nett.
Gab es natürlich keine großen Supermärkten, auch die kamen dann aus Deutschland.
Ja genau, das waren jetzt aber hier wirklich griechische Bioprodukte. Ja, aber so, es war schon ein bisschen witzig, ist natürlich alles auch deutlich teurer als in der Türkei.
Ja, also es ist wirklich, wirklich gut, dass sie hier nicht die türkische Lira haben, weil sonst würden wir uns irgendwie, was Kaffee für, weiß ich nicht, 25 Lira. Da haben wir ja, konnten wir ja auch letztes Mal zusammen zu zweit essen gehen, so ungefähr.
Ja.
Ja, also man gewöhnt sich jetzt hier langsam wieder an Europa und auch die entsprechenden Preise.
Es wird kein Tee mehr getrunken.
An das Wetter hingegen, es hat sich nicht so verändert.
Ja, was auch bemerkenswert ist, ist, dass wirklich ein fantastisches Englisch von sehr vielen Leuten gesprochen wird. Auf jeden Fall in Chios und in Athen.
Ja, hier wirklich, ich bin gestern im Supermarkt gewesen, habe Bier gekauft. Und der Typ an der Kasse hat mir, ich hatte irgendwie so Bier rausgenommen, hatte mir dann was auf Griechisch zugerufen. Dann bin ich zu ihm hingegangen und meinte, ja, sorry, ich würde kein Griechisch sprechen, ob er Englisch kann. Ja, ja, also ich könnte mir da hinten ja auch gekühltes Bier nehmen und so und ob ich noch eine Tüte brauchen würde und so weiter. Und also der hat halt wirklich gut Englisch gesprochen. Ich meine, man muss halt auch sagen, dass hier aufgrund der Finanzkrise man schon den Eindruck hat, dass gerade so im Dienstleistungsbereich, hier gerade in Athen, viele Menschen arbeiten, die eher überqualifiziert sind.
Ja.
Insofern halt vielleicht deswegen auch dann entsprechend gut Englisch sprechen. Können wir jetzt nicht so richtig sagen. Aber also insgesamt, es fällt auf jeden Fall schon auf, dass hier, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, sehr gut Englisch gesprochen wird oder ob es einfach so normaler, normal in Europa.
Es ist halt, also in Serbien, also Serbien war auch nochmal richtig krass, so das Rückblicken, das ist auch klar geworden, wie gut die Leute in Serbien Englisch konnten. Aber ich würde sagen, das ist in Griechenland einfach normal, also so auch wenn du im Café bist, dass die Leute dich halt auf Englisch bedienen können. In der Türkei können sie es halt nicht.
Ja, aber auch interessant zu dem Englischen. Unser Couchsurfing-Host hat uns erzählt, dass man eigentlich gar nicht so richtig in der Schule Englisch lernt oder nur so sehr rudimentär. Und dass es aber ganz normal ist, dass man noch so in so eine Nachmittagsschule geht, die privat ist und dort Fremdsprachenunterricht bekommt. Er hat Englisch und auch ein bisschen Deutsch gelernt. Und dass es aber also auch nicht übermäßig teuer ist und dass das halt wirklich so normaler Standard ist. Und es ist irgendwie, also fanden wir überraschend, aber es scheint halt irgendwie ganz gut zu funktionieren.
Ja. Genau, also das so viel zum Englisch und ja, man sieht auch viel mehr Touristen, also natürlich in Athen, aber auch in Chios sind auch super viele Deutsche gewesen. In der Türkei, gerade da wo wir waren, waren wir auch oft die einzigen Touristen.
Ja, wenn es Deutsche gab, dann halt Deutsch-Türken.
Ja, aber das ist halt hier was ganz, ganz anderes.
Oder Schweiz-Türken.
Schweiz-Türken, ja. Ja, ich glaube, dass es werden uns wahrscheinlich noch mehr Themen irgendwie einfallen, aber das waren jetzt die, ja, die uns aufgefallen sind. Aber wir wollten noch was, oder wollen wir das noch machen, hier die, ja, Überfahrt und so. Wir sind dann mit der Fähre weiter von Chios nach Piräus, also dem Hafen von Athen. Und da fährt einmal täglich so ein großes Fährschiff. Es war auch über Nacht, da habe ich natürlich auch wieder nicht ganz so viel geschlafen.
Wobei das eigentlich super komfortabel war. Ja. Wir hatten eine Kabine mit Bett gebucht. Das war dann auch eine also eigentlich waren da 4 Betten drin, aber wir waren alleine da drin. Genau. Was wir aber gar nicht, glaube ich, explizit gebucht hatten. Nee. Was halt auch sagen, diese Fähren sind jetzt halt, also es ist jetzt halt einfach nicht mehr Saison. Die Fähren fahren trotzdem, weil die halt auch sehr viele Güter transportieren.
Da waren richtig viele LKWs drauf und auch interessant, es waren halt, also nicht nur vollständige LKWs, es waren auch so, dass LKWs halt da die ihren Anhänger draufgefahren haben und dann aber das Fahrerhäuschen weggefahren ist und dann in Piräus dann lauter Fahrerhäuschen waren, die dann diese Ladungen wieder genommen haben. Also es waren echt viele LKWs auf dem Schiff. Und was auch interessant ist für Leute, die das nachfahren wollen, warum auch immer, wenn man eine IC-Karte hat, also die kann man sich als Student machen lassen, sowohl beim ASTA, bei jeder Uni, als auch bei gewissen Reisebüros. Ich habe es bei, wie heißt das, STA Travel gemacht. Also man kann das.
Ist halt eine internationale Studentenkarte.
Genau, kostet, weiß ich nicht, 15 Euro, ist nicht aufwendig. Und man hat auf dieser Fähre 50% Rabatt bekommen. Das heißt, ich habe für diese Kabine nur 35 Euro gezahlt und die war wirklich super komfortabel. Man hatte halt kein Fenster, aber es war eh dunkel. Also wir waren fast traurig, dass die Überfahrt nur so kurz ging.
Wir sind halt um 6.30 Uhr wieder angekommen. Die Fähre ist um 22.30 Uhr gestartet. Man kann sich ja ausrechnen, wie viel man dann ungefähr geschlafen hat. Und also ich habe da eigentlich sehr gut geschlafen und ich hätte es sehr begrüßt, wenn wir einfach 2,5 Stunden später angekommen wären.
Ich wäre gerne 10 Stunden später angekommen. Es war nämlich ultra cool. Man konnte dann ja auch also irgendwie so rausgehen, rausgucken. Es gab ein Café oder sogar 2 Cafés. Man konnte, also es war jetzt kein Kreuzfahrtschiff, aber es war schon ultra cool.
Und auch alles sehr unkompliziert mit dem Fahrrad.
Ja.
Also im Grunde, man fährt halt da, wo die Autos und die Mopeds reinfahren rein, muss aber nichts extra bezahlen und stellt es dann da einfach irgendwo an der Seite ab. Die Leute sagen dann auch Bescheid, wo man es hinstellen soll, da schließt man es ab und am Ende holt man es wieder ab und man kann über eine Rampe rein und raus und also alles ganz ja, also angenehm.
Es waren auch andere Fahrradfahrer da, so ganz normale Griechen. Also keine Fernradler oder so, wirklich ganz normale Leute, die einfach ihr Fahrrad mitgenommen hatten.
Also und eben dadurch, dass halt die Leute auch wieder Englisch sprechen, können sie ja immer noch was sagen, was man machen soll.
Ja, also es war, die beiden sind damit sehr routiniert umgegangen mit den Fahrrädern und es war wirklich ultra entspannt. Sie mussten nichts auseinanderbauen, extra zahlen, nichts kaputt gegangen. Also das geht wirklich super einfach und es ist wirklich sehr empfehlenswert.
Dafür halt ein bisschen teurer als so ein Bus.
Ja, aber so, es gab jetzt ja eh keine Alternative, von hier aus wegzukommen, außer beim Flugzeug.
Ja, naja, wir haben uns ja insgesamt dafür entschieden, dass wir halt gerne diese Strecke über Griechenland mit den Fähren machen wollen.
Ja, also es hat ultra Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auch auf unsere Fährfahrt nach Italien. Die geht nämlich ein bisschen länger, da kann ich das noch ein bisschen mehr auskosten. Ja, wir sind dann ziemlich früh
morgen. Ah, vielleicht noch eine Sache, wenn jetzt nochmal jemand auch mit der Fähre fährt. Also man konnte auch halt ein günstigeres Ticket buchen. Genau. Und da waren halt einfach so Sitze, so die man auch so ein bisschen nach hinten klappen konnte, ja, wie im Flugzeug. Ja. Also jetzt zu der Saison war es halt einfach nicht so voll, dass man da halt auch locker seinen Platz gefunden hat. Man hätte bestimmt auch seine Isomatte einfach
irgendwo... Ich habe auch Leute gesehen, die sich da einfach auf den Boden gelegt haben.
Isomatte ausruhen können. Ich denke mal, wenn man jetzt in der Hochsaison fährt, muss man ein bisschen zügig sein, dass man sich dann einen guten Platz sichert. Aber an sich geht es auf jeden Fall auch... also jetzt gerade in der Nebensaison wäre das auch ganz gut, glaube ich, gegangen. Ja. So ohne Bett, Zimmer.
Denke ich auch. Ja, also wir sind dann ziemlich früh morgens, irgendwie so um 6:30 oder so, im Hafen von Piräus angekommen. Es ist erstmal nicht so ganz gut ausgeschildert, wie man nach Athen kommt. Also es gibt Straßenschilder nicht so wie in Baku, wo sie einfach davon ausgehen, dass man alles auswendig weiß. Aber sie waren ein bisschen irreführend. Aber das Nette ist, also es ist schon ein bisschen anarchistisch hier, der Straßenverkehr ist, gibt sehr viele Leute, die, so wie wir es im letzten Moment gecheckt haben, dass man da irgendwie links abbiegen muss und sich dann viel zu spät links eingereiht haben, irgendwie so, aber dann von der Mitte kommt, irgendwie sich da noch zwischen irgendwelche Autos, also oder LKWs dazwischen gequetscht haben, waren wir nicht die Einzigen. Und das war sozial auf jeden Fall akzeptiert, dass man das gemacht hat. Die Leute haben also sehr darauf Rücksicht genommen. Ich würde sagen, überhaupt, also aus meiner Sicht, so, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich recht rücksichtsvoll. Es wirkt zwar erstmal so, als wäre das super chaotisch.
Sagen auch alle hier, dass es ganz schlimm ist mit dem Straßenverkehr.
Aber also so, es sind halt super viele Motorräder und Mopeds unterwegs. Das hört ihr ja hier auch in unserer Aufnahme. Und die drängeln sich überall durch und also machen die wildesten Sachen. Es wird auch, also dass man irgendwie das Gefühl hat, so, dass von Fahrradfahrern auch nichts anderes erwartet wird.
Und der Verkehr ist halt gerade in der Stadt halt sowieso so langsam, dass es halt gar keinen Unterschied macht, ob man jetzt ein Fahrrad oder ein Motorrad ist oft.
Ja,
aber... Weil man kann halt eh nicht so schnell fahren. Insofern ist man dann als Fahrradfahrer jetzt auch gar nicht so krass besonders.
Wir sind halt recht breit, deswegen wollten wir uns da nicht überall durchdrängeln. Das war so ein bisschen unangenehm. Ja, genau, also man hat das Gefühl, man kann alles machen. Es wird irgendwie, also dass auch recht viel mitgedacht wird. Aber also nochmal zu den Mopeds und Motorradfahrern. Ich finde es sehr erschreckend, wie viele Leute ohne Helm fahren. Ich würde gerne mal Statistiken sehen, wie viele tödliche Motorradunfälle es in Griechenland gibt. Also das finde ich echt ziemlich krass, weil die auch ziemlich schnell fahren, wenn es geht.
Auch interessant hier, eigentlich fast jede Straße ist eine Einbahnstraße hier in Athen, was halt nicht so blöd ist, weil die sind halt einfach schmal und dann ist es halt besser, einfach Einbahnstraßen zu machen. Und wenn man halt weiß, wo die Straßen lang gehen, kommt man ja auch ziemlich gut zurecht.
Ja.
Aber man muss es halt wissen. Also kann nicht einfach auf die Karte gucken, sagen wir, ich gehe mal hier und dort, und muss man schon auf die Pfeile achten.
Genau, also es ist ein bisschen anstrengend. Ja, aber es geht. Also wir werden dann auch morgen Richtung Patras weiterfahren. Dafür werden wir 2 bis 3 Tage brauchen, je nachdem, wie schnell das geht. Wahrscheinlich eher 3 Tage, weil man auf dieser Strecke wohl eher Gegenwind hat und auch Fährfahrten halt hat. Genau. Und von Patras aus nehmen wir eben die Fähre nach Italien. Und da haben wir noch ein bisschen Griechenland vor uns. Da werden wir euch auch berichten, wie das dann war, hier wirklich in Griechenland wieder Fahrrad zu fahren, überhaupt wieder richtig Fahrrad zu fahren. Und nicht immer nur so Kurzstrecken, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir hatten dann 3 Tage in Athen. Wir haben gestern ein bisschen Touri-Programm gemacht. Am Freitag mussten wir ein paar Sachen erledigen und haben uns sonst erholt. Wir Couchsurfen hier, das hatten wir euch ja schon berichtet. Und es ist eigentlich ziemlich cool hier. Unser Host weiß total viel und kann uns sehr viel berichten über Politik und Wirtschaft, und das ist eigentlich ziemlich cool, weil er wirklich uns fast alle Fragen beantworten kann. Und wir haben viele Fragen. Und also was wir vielleicht nochmal, also es ist eigentlich zu viel, was er uns erzählt hat, aber was uns auch interessiert hat, was euch vielleicht auch interessieren wird, so wie das jetzt mit der Krise in Griechenland ist, wie die Situation im Moment ist. Und das ist sowohl, was er gesagt hat, als auch, was unsere Stadtführerin gestern gesagt hat, dass es langsam besser wird. Aber es ist natürlich jetzt noch lange nicht auf Vorkrisenniveau. Und was auch interessant ist, die neue Regierung, also es gibt jetzt ja eine konservative neue Regierung, hat die Mehrwertsteuer wieder gesenkt. Die wurde in den Krisenjahren drastisch erhöht. Aber die Preise sind nicht gesunken, weil die ganzen Verkäufer oder viele einfach jetzt einfach mehr Gewinn machen.
Ja. Was vielleicht ja auch noch eine Sache, die auffällt im Vergleich zur Türkei und Aserbaidschan, ist, es gibt hier wieder Obdachlose und zwar gar nicht so wenig in den Parks.
Oh ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, also das hat man einfach nicht mehr gesehen. Es sind wirklich viele. Auch als wir angekommen sind, wir wollten dann irgendwie frühstücken, wir hatten auch ziemlich viel Essen mit, haben uns einfach so ein kleines Pärkchen, das war eigentlich wirklich klein, gesetzt. Und er meinte so, hey, da ist eine einzige freie Bank, auf allen anderen schlafen Menschen.
Nein, 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 sowas nicht.
Doch, es war schon wirklich voll.
Nein, es gab eine Bank, wo man nicht direkt neben jemandem dann saß, der geschlafen hat. Es gab schon genug freie Bänke.
Ja, aber es gab auch wirklich viele Bänke, wo jemand drauf schlief. Es war halt dann schon so gegen 7:30, 8:00. Also die anderen Leute sind zur Arbeit gegangen und die anderen haben noch geschlafen, sind dann aufgewacht. Also es war schon, oder es ist schon krass, aber ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht anders als in Berlin, aber man hat sich was wieder an was anderes gewöhnt.
Ja. Das wird ein Kulturschock, aber wir fahren ja nicht zurück nach Berlin.
Ich glaube, jetzt können wir auch endlich, also auf.
Endlich hören wir auf und darf ich rausgehen.
Wir sitzen da schon auf dem Balkon. Ja, genau, also das war es jetzt erstmal von uns aus Athen. Wir werden auf jeden Fall euch weiter berichten. Wir werden bestimmt auch noch einiges erleben auf unserer Rückreise. Und es wird dann noch ein bisschen mehr Fahrrad gefahren.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.